Ich bin Florian. Ich mache den Echte-Papas-Podcast, weil ich überzeugter Papa bin. Und an der anderen Leitung sitzt...
An der anderen Leitung sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dad. Und gemeinsam sind wir die...
Echten Papas! Ach, sehe ich da eine Maske an deinem Arm hängen?
Ja.
Spannend, das kam mir nur, es war gerade so Schere im Kopf. Aber,
genau, müssen wir vielleicht mal unseren Hörern kurz erklären, irgendwie, dass wir uns nicht nur hören, sondern auch sehen mit unserem Podcast-Aufzeichnungsprogramm. Das heißt, wir haben auch ein Bild und darum hat der Flo gerade richtig meine Maske an meinem Ärmel gesehen. Das ist halt so das Accessoire, das man so hat.
Finde ich sehr gut. Finde ich sehr gut. Aber das war jetzt nicht die Frage, die ich mitgebracht habe für dich, für unsere heutige Folge. Ich habe eine andere Frage. Und zwar, auf Trommelwirbel, würdest du dich, Marco, als guten Vater bezeichnen oder als schlechten Vater? Oder vielleicht sogar als guten schlechten Vater oder schlechten guten Vater? Also Kombination?
Also ich würde mal sagen, ich bin ein Vater, der immer versucht, sein Bestes zu geben. Und manchmal gelingt mir das gut. Und manchmal denke ich aber auch, ich bin der schlechteste Vater auf der Welt, weil ich meiner Tochter wieder irgendwas verboten habe oder weil ich irgendwie fahrig war oder in dem Moment nicht konzentriert auf meine Kinder, wo ich es hätte sein sollen. Also sehr ambivalent. Ich bin mal gut und mal schlecht, würde ich mal sagen. Aber so geht es wahrscheinlich jedem. Und wem es vor allem auch so geht, ist dem Tobias Mohrstedt. Und da habe ich schon gleich die Überleitung von deiner Frage auf unseren heutigen Gast gefunden. Der Tada. Tobias Mohrstedt ist nämlich ein Journalist, der gerade ein Buch geschrieben hat, das lautet Wir schlechten guten Väter. Und ich glaube, diese Frage stellen wir jetzt einfach auch nochmal Tobias, weil der kann da wahrscheinlich sehr viel differenzierter was zu sagen, als ich mit meiner Küchenpsychologie.
Genau. Bin ich sehr gespannt drauf, wie das Gespräch so am Ende geworden ist. Und vielleicht machen wir heute mal einfach schon jetzt Werbung. Wem die Folge gefällt im Nachhinein, darf gerne ein Like geben oder sie teilen oder uns schreiben.
Oder am besten alles zusammen, oder?
Oder also alles zusammen.
Abonnieren, bewerten und uns schreiben. Wir freuen uns ja auch immer über Feedback.
Genau.
Macht das gerne, macht's gerne jetzt sofort oder ihr hört jetzt die Folge und macht es dann zum Schluss. Das bleibt
genau, euch überlassen. Wir erinnern euch am Ende nochmal.
Ja, ich glaube auch, doppelt hält besser. Gut, aber jetzt erstmal willkommen Tobias, schön, dass du da bist mit deinem neuen Buch.
Hallo Tobias.
Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Freut mich sehr.
Ja, und uns erst, es gibt auch ganz viel Gesprächsbedarf. Du hast nämlich gerade ein Buch veröffentlicht über die sogenannten neuen Väter. Also das Buch heißt, also der Titel lautet Wir schlechten guten Väter. Und im Grunde geht es aber tatsächlich um die neuen Väter oder um die modernen Väter. Und ich glaube, bevor wir jetzt so richtig ins Eingemachte gehen, sollten wir vielleicht erstmal diesen Begriff definieren. Magst du einmal sagen, was deine Definition von neuen Vätern ist? Das wird immer gern lapidar benutzt von allen möglichen Medien, aber ich glaube, jeder versteht was anderes darunter.
Ja, es gibt ja unfassbar viele Begriffe dafür, den neuen Väter, den neuen Vater, die modernen Väter, die involvierten oder engagierten Väter. Ich habe da eigentlich gar nicht so eine genaue Definition gehabt. Ich glaube, ein neuer Vater ist immer ein Mann, der eben versucht, seine Vaterrolle anders zu leben, als es vielleicht in Leo Lausemaus Büchern oder im 19. und 20. Jahrhundert die Regel war. Aber ich glaube, es gibt halt unfassbar viele Spielarten davon. Ich glaube, wenn es irgendwas gibt, was neue Väter dann eint, dann ist es vielleicht einfach der Wille, etwas anders zu machen oder auch so ein gewisse, also das Bedürfnis auch etwas anders zu machen.
Der Titel deines Buches lautet ja Wir schlechten guten Väter. Es ist ja ein Oxymoron par excellence, wie ich nachgegoogelt habe. Schöne Grüße an meine Deutschlehrerin. das musst du uns mal ein bisschen näher erklären, weil das ist ja eigentlich, ich habe das vorhin, ne, im Vorgespräch haben wir gemerkt, so die guten schlechten Väter, das sind die schlechten guten Väter. Wie passt das, wie kann man es am besten verstehen?
Also es geht mir natürlich überhaupt nicht darum, irgendwie eine ganze Generation von Vätern irgendwie moralisch zu verurteilen. Ich meine, es gibt ja fast keinen schlimmeren Vorwurf als du bist ein schlechter Vater. Ja? Also das würde einen ja wirklich ins Herz und ins Mark treffen. Das möchte man ja niemals hören, diesen Satz. Gleichzeitig war das einfach natürlich der Versuch, irgendwie ein bisschen aufzurütteln, zu provozieren, weil ich finde nämlich, dass man sehr, sehr häufig, wenn man eben ein Vater ist, der sich mehr mit seinen Kindern beschäftigt, als sagen wir mal noch die Stunde zwischen Abendessen und zu Bett gehen, dann bekommt man ja wahnsinnig viel Komplimente. Ja, du bist ja so ein guter Vater, du machst so viel. Und gleichzeitig habe ich dann immer das Gefühl gehabt, ich werde so oft gelobt, aber gleichzeitig mache ich auch ganz vieles eben nicht oder lager ganz viel an meine Frau aus, selbstverständlich. Deswegen dachte ich irgendwie, ich kombiniere diese beiden Wörter mal. Ich bin ein guter Vater, das bekomme ich die ganze Zeit gesagt und habe aber oft das Gefühl, dass ich ein schlechter Vater bin, weil ich nicht genug aus meinem Potenzial mache oder meinem Bedürfnis nicht entsprechend entgegenkomme. Und diese Zerrissenheit, also meine eigene Ambivalenz, wenn man so möchte, und eine Ambivalenz, die ich jetzt aber auch schon bei vielen Menschen in meinem Umfeld, aber auch bei vielen Vätern, mit denen ich für das Buch gesprochen habe, schon auch spüre, wollte ich mit diesem leicht provokanten Titel ausdrücken. Ja. Wir sind gute Väter, aber wir machen nicht alles aus unserem Potenzial.
Und das setzt aber auch, oder du sprichst, wenn ich dich richtig verstehe, auch so ein bisschen davon, dass man sich natürlich auch unter Druck gesetzt fühlt als Vater.
Ja, also ich glaube, das auf ganz unterschiedliche Art und Weise und natürlich irgendwie hängt das immer davon ab, in welcher Lebenssituation man ist. Aber Druck, glaube ich, einerseits natürlich ist es, oder ich möchte gar nicht von Druck reden, sondern es gibt, glaube ich, bei vielen Männern, das muss man ja auch einfach ernst nehmen, das steht ja auch in den Väterreports, auch des Familienministeriums, dass sich irgendwie, ich glaube, ja, die Hälfte schon der Väter von jungen Kindern wollen sich gleichberechtigt um Kinder kümmern. Gleichzeitig arbeiten aber immer noch 90% Vollzeit. Also da siehst du ja schon so einen ziemlichen Widerspruch. Und ich glaube, es gibt sozusagen ein starkes Bedürfnis, das vielleicht noch nicht ausgelebt wird oder nicht in letzter Konsequenz. Und wenn es um Druck geht, dann glaube ich, dann ist es so, es gibt auch eine tolle Studie von das Familienleitbild Survey, das glaube ich von dem Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, vor ein, zwei Jahren rausgekommen, wo eben zitiert wurde, dass nur gut 30% der jungen Männer oder jungen Väter denken, sie müssen alleine für ihre Familie sorgen, aber zwei Drittel denken, dass die Gesellschaft von ihnen erwartet, dass sie das tun. Ja? Das heißt, wenn man unter einem Druck steht, dann glaube ich, ist es dann eher so ein gesellschaftlicher Druck, irgendwie muss Karriere machen als Mann, du musst für deine Familie sorgen, du musst das und das machen irgendwie. Und das steht oft, glaube ich, zu den Bedürfnissen, die dann die neuen Väter oft haben. Und allzu oft ist es mein Eindruck, gibt man diesem Druck nach und versucht es irgendwie hinzukriegen, weiterhin Karriere zu machen oder viel Geld zu verdienen, so viel Geld, wie man eben braucht für die Familie. Und entspricht halt gar nicht seinen Bedürfnissen, irgendwie vielleicht die zauberhaften Jahre mit kleinen Kindern zu verleben. Und das ist eigentlich schade, weil seinen Bedürfnissen entgegenzuleben, glaube ich, ist ungesund, macht krank und unglücklich.
Du hast ja gerade schon ganz schön gesagt, dass dein Buchtitel, also Wir schlechten guten Väter, so ein bisschen provokant ist, hat bei mir auch total geklappt. Also ich fühlte mich da.
Ich wollte die Leute einfach triggern. Ne?
Ich fühlte mich getriggert und du triggerst ja nicht nur auf dem Buchcover, sondern du triggerst ja auch weiter im Buch. Und unter anderem beispielsweise schreibst du ja auch, dass viele Väter sich auf ihren Lorbeeren ausruhen. Hat mich auch schon so getriggert. Magst du das mal erläutern, was du damit eigentlich meinst?
Ja, also ich das habe ich ja auch gerade schon anklingen lassen. Ich finde halt, es ist wahnsinnig einfach, sich als guter Vater zu fühlen aktuell in Deutschland oder in Mitteleuropa, weil man bekommt jetzt wahnsinnig viel positives Feedback. Sowohl meine Mutter als auch meine Schwiegermutter, die sagen, ach, du machst ja so viel, also Klammer auf, im Vergleich zu unseren Männern damals, Klammer zu. Aber auch wenn ich mit meinen beiden Kindern irgendwie auf den Wochenmarkt gehe, die sind jetzt 2 und 5 Jahre alt, dann bekomme ich jedes Mal ein Kompliment von irgendeiner älteren Passantin oder vom Gemüsehändler oder sonst irgendwas. Mensch, ein Vater, der mit 2 Kindern unterwegs ist, das trauen sie sich zu. Das ist ja unglaublich Wahnsinn. Sie sind ja ein Superheld. Und man denkt sich so, okay, ja, das ist doch, ja, ich bin doch jetzt nur gerade einkaufen gegangen mit den Kindern. Und diese Art von positives Feedback, finde ich, also hat auch schon durchaus bei mir einfach so eine Art Illusion erzeugt, dass ich so, ja, jetzt kann ich mir ja eigentlich den goldenen Vaterschaftsorden dann anheften, auch wenn das wahrscheinlich auch ein belasteter Begriff ist. Ich mache ja eh mehr als alle anderen sozusagen und da bin ich doch, das heißt ja auch, dass ich genug mache. Ja, und wenn man dann aufhört nachzudenken, dann finde ich, kann man auch stehen bleiben.
Also
was ich nur sagen möchte, ich glaube, dass man so viel Lob in Anführungszeichen bekommt, ist ja einfach nur eine, wenn man es andersrum denkt, nur eine Konsequenz daraus, dass die Erwartungen so wahnsinnig niedrig sind. Und das ist ja eigentlich auch nicht schön. Das, also sobald man irgendwie Don Draper oder Homer Simpson irgendwie im Bereich der Vaterschaft irgendwie überholt, ist man schon irgendwie ein guter Vater und das kann es ja eigentlich auch nicht sein.
Also wären wir ja theoretisch, wenn ich die richtig verstehe, einfach viel zu viel gelobt, oder das zu viel Lob führt wahrscheinlich dazu, dass sich vielleicht noch ein Stück weit weniger angestrengt wird, noch besser zu sein. Theoretisch.
Ja, genau, dass man einfach, dass man vielleicht auch ein Stück weit dann auch blind wird für die Sachen, die man eben nicht macht. Also weil tatsächlich der ganze Anlass für dieses Buchprojekt war ja, dass ich mein Leben lang geglaubt habe, ich bin ja ein moderner Mann, ich lebe irgendwie auf Augenhöhe mit meiner Partnerin und natürlich kümmere ich mich ganz selbstverständlich gleichberechtigt um meine Kinder mit ihr gemeinsam. Und dann irgendwann ein Jahr nach der Geburt unserer zweiten Tochter merken musste, ist aber nicht so, leider. Ich habe weder die WhatsApp-Kontakte der Freundinnen unserer älteren Tochter, noch habe ich den Überblick über Kinderklamottenmanagement, habe ich meiner Tochter jemals die Fingernägel geschnitten. Und irgendwie gab es dann so eine Art Saulus-Paulus-Damaskus-Erlebnis, wo mir einfach so wirklich klar geworden ist, okay, du machst dir irgendwas vor. Und das war dann für mich der Anlass, erst in einem Artikel und dann in diesem Buchprojekt mal nachzuforschen, wie es dazu gekommen ist, dass wir als selbstbeschriebene, aufgeklärte Menschen, also meine Frau und ich, die beide auch ja beruflich irgendwie auf einer Ebene stehen, wie wir sozusagen in so eine Art traditionelle Rollenverteilung reingerutscht sind. Und das ist tatsächlich auch so der Begriff des Reinrutschens ist auch so eine Art Schlüsselbegriff geworden, weil das haben eben ganz, ganz viele Menschen, die ich so interviewt habe für das Buch, gesagt, ja, wir wollten es nie, wir sind da so reingerutscht. Und dann war halt meine Frage, wer hat eigentlich diese Rutschbahn gebaut? Wie ist der Bauplan? Kann man die Rutschbahn umleiten? Muss man die zum Einsturz bringen? Brauchen wir Dynamit irgendwie oder einen Schraubenzieher? Wie können wir da rangehen? Und das war ein bisschen der Ausgangspunkt.
Aber also tatsächlich loben wir Väter zu viel? Oder könnte man noch sagen, loben wir Väter zu wenig, weil sie vielleicht mehr positive Bestärkung brauchen? Also ein gutes Beispiel ist ja immer die Elternzeit. Da geht irgendwie ungefähr ein Drittel der Väter geht in Elternzeit und manche sagen schon ein Viertel der Männer oder schon ein Drittel der Männer geht in Elternzeit und andere sagen nur ein Drittel der Väter gehen in Elternzeit. Ne? Und vielleicht
müsste man total, was du meinst.
Noch mehr loben, um noch mehr also zu aktivieren. Wie siehst du das?
Ja, absolut. Es ist so ein defizitorientierte Ansprache irgendwie oder versucht man potenzialorientiert irgendwie zu argumentieren. Verstehe ich total. Vielleicht ist es einfach so, vielleicht lobt man die Männer für die falschen Dinge oder für die zu kleinen Dinge irgendwie. Vielleicht müssten eher große Dinge gelobt werden. Ich habe zum Beispiel das Gefühl, jetzt aktuell, wenn Also wenn ich jetzt meinem LinkedIn-Feed irgendwie so durchscrolle, dann kommt es immer mal wieder vor, dass jemand schreibt, übrigens, ich bin jetzt ein Jahr raus, Leute, cheers, mach Väterzeit oder hab Elterngeld genommen, ein Jahr. Und dann werden die ja wahnsinnig gefeiert dafür, aktuell auf LinkedIn. Und das finde ich dann eigentlich eine angemessene Reaktion. Ne? Jemand nimmt sich ein Jahr Zeit irgendwie, um für seine Kinder zu sorgen, um sich zu kümmern, um da zu sein. Gleichzeitig wissen wir auch alle, dass das auch positive Effekte hat für die Beziehungen und überhaupt über die Aufgabenverteilung. Also wenn Männer mehr als 2 Monate Elternzeit nehmen, dann ist es ja nicht nur so, dass sie dann auch in Zukunft ist fast eine Stunde mehr sich um Haushalt und Kinder kümmern. Da gibt es Studien dazu, als Männer, die das eben nicht machen, sondern es nachgewiesenermaßen erleichtert das ja auch den Frauen irgendwie den Wiedereinstieg in die Karriere. Und das ist ja auch gut für die Familie. Dafür, finde ich, sollte man Männer unbedingt loben, die irgendwie 3, 4, 5, 12 Monate Elternzeit machen. Und die feiern irgendwie sozusagen als Pioniere einer neuen Zeit. Das ist angemessen irgendwie, aber wenn man irgendwie nur auf den Markt geht und zum Einkaufen mit seinen 2 Kindern, dann brauche ich keinen Lob.
Mhm, okay. Du hast ja gerade schon anklingen lassen, du bist ja selbst ein schlechter, guter Vater. Gab es für diese Einsicht eigentlich eine spezielle Situation, wo es dich sozusagen getroffen hat, so diese Erkenntnis? Oder ist das eher so durchgesackt bei dir über mehrere Monate und Jahre?
Nee, ich hatte ja vorher schon von so einem Art Damaskus-Erlebnis berichtet. Irgendwie, also dass es so eine Phase gab, irgendwie, das war dann so Anfang 2020, so mitten im ersten Lockdown, in der Pandemie, die hat ja dann auch nochmal alles ziemlich durcheinander gewirbelt, irgendwie, was die Aufgabenverteilung zu Hause auch angeht. Da war es so, dass am Anfang irgendwie des Lockdowns ich ja noch zu Hause gearbeitet habe, irgendwie meine Frau war noch in Elternzeit irgendwie nach der Geburt unserer 2. Tochter und die war damals so 7 Monate und mein erstes so das Gefühl hatte, ja, jetzt bin ich wirklich die ganze Zeit da, jetzt ist alles super irgendwie, und dann nach zwei Wochen irgendwie habe ich dann schon wieder angefangen wieder ins Büro zu gehen irgendwie, und da hat sich das dann tatsächlich sehr, sehr retraditionalisiert während dieser Corona-Pandemie, weil meine Frau muss sozusagen den Wiedereinstieg in den Beruf irgendwie verschieben hat dann die Elternzeit sozusagen nochmal ausgeweitet irgendwie und das ist ja ein Effekt, der ja auch vielfach beschrieben wurde, dass die Pandemie auch zu einer Retraditionalisierung der Geschlechter Verhältnisse auch geführt hat. Und das habe ich dann wirklich gemerkt, dass ich dann irgendwie dann aus dem Büro nach Hause gelaufen bin und dann habe ich auf den Spielplätzen nur Frauen mit den Kindern gesehen und ich dachte, warum bin ich denn da eigentlich nicht irgendwie meinen Kindern? Weil ich wusste, dass meine Frau auch mit den Kindern auf dem Spielplatz ist in Hamburg. Und das hat sich dann so verstärkt. Ja, dann kam ich immer abends nach Hause. Kinder sind auf mich zugestürmt, wie ich damals auf meinen Vater zustürmte. Und das war einfach dann so ein Gefühl, so ein bisschen im falschen Leben gelandet zu sein. So, und natürlich jetzt sich dazu fragen, okay, was habe ich denn selbst eigentlich, welche Entscheidungen habe ich getroffen, die dazu geführt haben, dass wir jetzt hier gelandet sind?
Du hast es vorhin schon mal anklingen lassen, oder hast es vorhin auch erwähnt, dass viele Väter sich gleichberechtigt um ihre Kinder kümmern möchten oder wollen, aber trotzdem gleichzeitig noch mehr als 95% in Vollzeit arbeiten. Wie passt das zusammen? Also was kann man vielleicht daraus zukünftig ableiten?
Ja, oder was ist da falsch gelaufen, könnte man ja auch fragen, ne, oder?
Ja, in der kognitiven Dissonanz, ja.
Genau, ich hatte ja vorher auch gesagt, also ich glaube, das liegt einerseits natürlich daran, irgendwie, dass viele Männer auch noch so ein altes Rollenbild ja schon auch noch verinnerlicht haben, irgendwie, dass sie irgendwie dafür verantwortlich sind, irgendwie ihre Familie zu versorgen, oder dass die Gesellschaft denkt, dass sie das tun müssen. Ich glaube, also die Beschäftigung mit dem ganzen Thema hat mir vor allem gezeigt, dass was für eine lange Halbwertszeit solche traditionellen Rollenbilder haben. Und ja, wie man da jetzt sozusagen rauskommt, das ist natürlich eine sehr, sehr große Frage. Ich glaube, dass es natürlich eine Art Aktivismus auf vielen verschiedenen Ebenen braucht. Ja? Also es braucht einen Aktivismus irgendwie mich in der als Individuum. Ich muss irgendwie ein guter Vater sein wollen. Ich muss die Zeit mit meinen Kindern genießen und das dann eben auch einfordern und machen. Irgendwie gleichzeitig muss man sich in der Paarbeziehung organisieren. Es geht irgendwie darum, welche Arbeitskultur haben wir eigentlich und was für Anreize setzen wir irgendwie auf gesellschaftlicher Ebene, Elterngeld, Elternzeit und so weiter. Ich meine, das ist natürlich dann einfach so ein Riesenthema. Aber ich glaube, so ein altes, riesiges Denkmal wie den Patriarchen, den kriegt man halt auch nur vom Sockel gestoßen, wenn sozusagen viele Gewerke zusammenarbeiten. Ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet hat, ehrlich gesagt. Aber
du hast ja schon gesagt, irgendwie, dass das nicht so leicht zu beantworten ist. Also da verweisen wir vielleicht auch einfach mal auf dein Buch, oder? Also alle, die sozusagen sich da mehr für interessieren, kommen nicht drum rum, dein Buch zu lesen.
Alle oder die Studien, die du letztendlich dazu ja auch gewälzt hast, das waren ja nicht wenige.
Ja, und durchgeführt habe auch tatsächlich. Also ich finde ja, es ist ja spannend, wie wenig Datenmaterial es ja auch überhaupt gibt, also über die Väter, über die Männer. Es ist also eine Sache, die mir zum Beispiel aufgefallen ist in der Recherche, ist, dass alle Wissenschaftlerinnen, also WissenschaftlerInnen, sage ich jetzt, die ich interviewt habe, waren aber Wissenschaftlerinnen, weil sich vor allem Frauen, Soziologinnen, Ökonominnen, Psychologinnen mit diesem Thema beschäftigen. Es gibt so gut wie keinen Mann, der sozusagen führend ist in der internationalen Forschung, der sich um so Themen wie Väterschaft oder Gleichberechtigung in Beziehungen angeht. Das ist ja auch schon vielsagend, irgendwie, dass sich vor allem Frauen damit beschäftigen. Und deswegen habe ich eben auch eine Umfrage durchgeführt, also eine repräsentative Studie in Auftrag gegeben, weil ein paar Fragen habe ich einfach keine Daten bekommen. Dann dachte ich, okay, dann muss ich das selber fragen. Und da sind schon auch sehr spannende Sachen rausgekommen. Eine Sache zum Beispiel da habe ich nachgefragt, wie viele Väter sich eigentlich mit anderen Vätern austauschen über ihre Erfahrungen, über den Druck, unter dem sie stehen, über die Freude, die sie vielleicht auch empfinden. Und dann kam heraus, dass nur knapp ein Drittel der Väter redet mit anderen Männern, mit anderen Vätern über ihr Leben als Vater. Und das fand ich total verrückt, weil das zeigt ja einfach nur eine große Einsamkeit von vielen Männern und vielen Vätern. Und das ist ja etwas, was ihr tollerweise macht. Ja, ihr fördert ja den Austausch zwischen Männern, zwischen Vätern irgendwie über dieses Thema. Aber dieses Reden darüber, das ist einfach nicht Teil der, in Anführungszeichen, männlichen Kultur bei uns. Habt ihr von euren Kumpels schon mal den Satz gehört, hey, wir haben jetzt ja noch ein Kind bekommen, habt ihr noch Bodies in Größe 86?
Nicht wirklich, nein, ehrlich gesagt. Nein. Das kommt immer von den Müttern eigentlich, ne?
Ja, habt ihr diesen Satz schon mal ausgesprochen? Ja,
nein.
Und das finde ich spannend. Ich auch nicht, irgendwie sozusagen. Aber ich finde, es ist fast schon komisch, dieser Satz irgendwie. Aber warum ist er komisch? Und dass er so komisch ist, ist irgendwie auch traurig.
Es führt so ein bisschen zu einer, ja, und es führt ein bisschen zu einer Schweigespirale, ne? In der männlichen Community.
Ja, also ich weiß nicht, wer das sozusagen auslöst, aber es ist, ich fand diese Zahl Wahnsinn. Also 30% tauschen sich nur aus irgendwie. Das heißt, warum ist es ein Tabu? Warum redet man nicht drüber? Findet man es uncool? Findet man es unmännlich? Irgendwie hat man Angst, dass man irgendwie entlarvt wird, dass man zu wenig macht. Ich meine, es gibt ja viele Gründe, irgendwie zu schweigen. Und das habe ich leider nicht rausgefunden. Aber ich glaube, es ist wahrscheinlich, wie so oft, halt eine Mischung aus vielen Faktoren. Aber deswegen ist es halt auch so wichtig, dass es Formate gibt, wie jetzt irgendwie euren Podcast, wo einfach dieses Reden darüber, irgendwie über die schönen Sachen irgendwie, aber halt nicht nur den Kitsch irgendwie, sondern halt auch den Druck, unter dem man steht irgendwie und unter die schlaflosen Nächte irgendwie und die Überforderung und irgendwie die Angst, irgendwas falsch zu machen. Von da auch darum.
Das heißt, Marco, du darfst in Zukunft über Bodies sprechen.
Meine Kinder passen leider in kein Body mehr. Die sind ja schon 13 und 16. Das müsste schon ein Body in XXL sein.
Ein Onesie heißen die
auch. Ein Jumpsuit. Ja. Aber also du hast es ja gerade schon angesprochen irgendwie. Also wir reden drüber. Wir reden übrigens seit gut 2,5 Jahren drüber, oder Flo? Also wir haben angefangen und dann kam die Pandemie. Und dann kam auch dein Buch, ne? Das ist ja komplett in der Pandemie entstanden. Und ich würde eigentlich noch mal ganz gern wissen, meinst du?
Kann
du
ich nicht empfehlen, ein Buch im Homeoffice zu schreiben.
Ich wollte eigentlich wissen, meinst du, du hättest das Buch auch geschrieben, wenn es Corona nicht gegeben hätte? Hätte sich dieses Thema, wäre es dann ein Thema gewesen? Vaterschaft oder neue Väter?
Nee, absolut, tatsächlich. Also ich hatte auch schon angefangen davor, also vor dem Frühjahr 2020, und zwar alles schon in trockenen Tüchern und unterschrieben und so. Es hatte im Ganzen nur noch nochmal einen Plot-Twist gegeben, irgendwie nochmal eine dramatischere Wendung irgendwie, weil ja unter der Pandemie, wie es ja immer heißt, wie unter dem Brennglas irgendwie soziale Missstände irgendwie nochmal deutlicher geworden sind irgendwie. Und das war bei uns auf jeden Fall so. Ich meine, es gibt ganz unterschiedliche Studien auch dazu, welche Folgen hat jetzt die Pandemie gehabt irgendwie auf das Geschlechterverhältnis. Es gibt ja auch Umfragen dazu, dass eben über das Homeoffice, über Remote Work, es Männern jetzt irgendwie leichter fällt, Zeit nahe der Familie oder in der Familie bei ihren Kindern zu verbringen. Das gibt's ja durchaus. So die Hard Facts irgendwie von den Soziologinnen so um Jutta Almedinger und so, die zeigen schon auch eher in so eine Art Richtung Traditionalisierung. Also es hat sich vielleicht so ein bisschen die Attitude geändert irgendwie, aber wenn man sich dann anschaut, wer am Ende irgendwie auf Arbeitszeit verzichtet hat, dann waren es halt eben doch wieder die Frauen.
Du schreibst in deinem Buch, eigentlich hatten wir in Deutschland noch nie so gute Bedingungen, die Familienarbeit gleichberechtigt aufzuteilen. Es gibt Elterngeld, einen gesetzlichen Anspruch auf Kita-Betreuung, familientherapeutische Coaching-Angebote, aber wir kriegen es nicht hin. Was muss sich eigentlich noch alles ändern, damit wir es irgendwann mal hinkriegen?
Ja, ich habe es ja vorher schon mal so in so einem kurzen Rant irgendwie zusammengefasst, irgendwie sozusagen, also sozusagen der Angriff auf allen Ebenen irgendwie auf das Patriarchat. Ich glaube,
wir müssen das Patriarchat stürzen.
Ja, also ich glaube, um halt Dinge zu verändern, irgendwie sozusagen, es wäre sozusagen zu viel verlangt, es wäre schon wieder zu viel Druck, den man sich aufbürdet, zu sagen, ich alleine muss jetzt in meinem Leben das lösen. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man halt sieht, okay, wo habe ich irgendwie Einfluss? Was kann ich selber bestimmen, irgendwie sagen? Und wo gibt es irgendwie gesellschaftliche Rahmenbedingungen, die sich halt nur sehr, sehr langsam irgendwie ändern? Deswegen glaube ich schon, dass es wichtig ist, dass wir vielleicht nochmal an den Elterngeld regeln, dass daran nochmal geschraubt wird, ja, dass man die Partnermonate, also diese dieses 12+2 Modell, wo diese 2 Monate irgendwie, ja, wenn überhaupt, irgendwie von den Vätern genommen werden und die auch schon sozusagen umgangssprachlich Vätermonate heißen, dass man das vielleicht nochmal irgendwie anders aufsetzt und vielleicht eher in so eine Richtung, wie es eben jetzt in Island zum Beispiel ist, dass irgendwie sowohl die Mutter als auch der Vater irgendwie haben 5 oder 6 Monate Elterngeldanspruch, die sie sozusagen jeweils eincashen können. Und dann gibt es nochmal irgendwie ein gewisses Kontingent, das man frei aufteilen kann. Das sind, glaube ich, schon wichtig, irgendwie so Incentives zu setzen, die es den Menschen einfacher machen, diese Entscheidung zu treffen irgendwie. Und dann ist es natürlich einfach wichtig, dass Menschen vorangehen. Ja, es gibt Studien, die zeigen, dass nichts die Wahrscheinlichkeit mehr erhöht, dass Männer und Frauen im Übrigen länger als 2 Monate Elternzeit nehmen, als wenn die ihre direkten Vorgesetzten das machen. Ja, das heißt, jeder von allen Menschen, die hier zuhören, wenn er länger als 2 Monate in Elternzeit geht, macht er schon einen Unterschied, weil er es in seinem Umfeld signalisiert, dass es einfach ganz normal ist, selbstverständlich, vielleicht sogar Spaß macht und das Leben bereiche. Und je mehr Menschen das machen, eben sozusagen, desto stärker wird sozusagen so ein Effekt. Das finde ich irgendwie total spannend. Also wenn Unternehmen irgendwie darüber reden, irgendwie, dass sie sich familienfreundlich aufstellen wollen, dass sie eben sagen, so eine Gender Parity irgendwie Work Doctrine haben und so, dann können sie da ganz, ganz viel machen, solange so, aber in den Abteilungen das nicht gelebt wird, irgendwie verpufft es einfach. Deswegen ist sozusagen jeder und jede, die das eben macht im Business, irgendwie auch in gewisser Weise ein kleiner Held oder eine kleine Heldin, irgendwie, weil sie eben vorangehen irgendwie und den Weg dann für andere Ebenen. Und die sollten dann gelobt werden, um nochmal zurückzukommen.
Sind wir wieder mal am Anfang. Ja. Tobias, wir haben jetzt schon eine halbe Stunde über die neuen Väter oder über die modernen Väter gesprochen. Aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig, noch einmal zu sagen, und das kam bisher nur zwischen den Zeilen durch, was der Vorteil ist dieses neuen männlichen Rollenverständnisses für die Vater-Kind-Beziehung beispielsweise. Magst du das also einfach mal vielleicht aus deiner persönlichen Sicht beantworten?
Ich glaube ja, also ich glaube, deine Kinder sind ja schon wesentlich älter als meine, oder du hast ja gesagt, irgendwie.
Genau, die sind 13 und 16. Und deine sind 2 und 4, oder was hattest du gesagt?
Genau, 2 und 5. Also ich glaube, du kannst es wahrscheinlich wesentlich besser beantworten als ich, ehrlich gesagt, weil, also irgendwo habe ich in dem Buch auch geschrieben, dass man eigentlich noch gar nicht weiß, wie sich diese neue, moderne Vaterschaft eigentlich auf die Beziehungen zu den Kindern, wenn sie dann auch mal groß sind, wenn sie erwachsen sind, wie sich das eigentlich auswirkt, weil es einfach schon seit Generationen einfach niemand gemacht hat, ja, flächendeckend. Wenn jetzt irgendwie 40% der Väter irgendwie Vaterzeit nehmen zurzeit, glaube ich, ist es so. Und 2006 waren es 3%. Ja. Das sind ja, also bei aller Kritik passiert natürlich ganz, ganz viel. Und irgendwie, wie sich das dann eigentlich irgendwie dann auswirkt, das wissen wir noch gar nicht. Das ist eigentlich ein historisches Experiment und es ist ja eigentlich ein ganz, ganz toller Gedanke, finde ich. Dass vielleicht wir noch gar nicht wissen, was für positive Auswirkungen es dann eigentlich haben wird. Jetzt in meinem konkreten Alltag ist es so, dass vielleicht darf ich noch einen Schritt zurückgehen. Also ich würde ja gerne jetzt sagen, dass sozusagen die Tatsache, dass meine Frau und ich uns das jetzt einigermaßen gleichberechtigt aufteilen, die Haushalts- und Kinderbetreuungsarbeit, dass das sozusagen auf meine innere Erleuchtung zurückzuführen ist, ist aber gar nicht so leider, sondern hatte mehr damit zu tun, dass meine Frau irgendwann einen sogenannten vollzeitnahen Job im Krankenhaus als Ärztin wieder angefangen hat und wir sozusagen gar keine andere Wahl hatten, als uns ganz neu aufzustellen. Ne? Also der größte Hebel irgendwie sozusagen um so eine Art 50-50 Schlüssel zu finden, ist eben gar nicht sozusagen die Einsicht des Vaters irgendwie sozusagen, sondern ist einfach so, dass sobald irgendwie beide irgendwie arbeiten, irgendwie, dann muss man sich neu organisieren. Und ich persönlich finde es sehr bereichernd. Also ich mag meine sehr kurz, also ich habe relativ kurze Arbeitstage zurzeit, so nur von so 9 bis 14:30 mache meistens Homeoffice, weil es sich nicht lohnt, irgendwie ins Office zu fahren, hole dann die Kinder ab. Es sind sehr viel abwechslungsreichere Tage, finde ich irgendwie, als früher, wo man einfach so von 9 to 5 irgendwie im Office war. Und genau, und sozusagen, dass die Tatsache, dass irgendwie sozusagen beide in der Beziehung dann irgendwie einen Draht zu den Kindern haben irgendwie und beide beruhigen können, wenn sie dann mal krank sind oder irgendwie sich aufregen, das ist natürlich auch eine totale Erleichterung. Ich persönlich, andererseits möchte ich jetzt auch hier nicht so ein rosa, durch eine rosa Brille draufschauen. Irgendwie, weil ich habe euch ja auch erzählt in der vorletzten Sendung, dass gerade die Kinder irgendwie krank sind und wir so gut wie nicht geschlafen haben. Irgendwie. Meine Frau muss arbeiten. Und ich kümmere mich drum und ich hab eigentlich so gut wie nicht geschlafen und konnte sie jetzt nur für die Sendung kurz bei der Oma parken. Das heißt, ja, es fühlt sich schon gut an, irgendwie, aber manchmal tut es auch weh.
kaputt, aber glücklich oder so.
Ja, das beschreibt meinen Zustand heute sehr gut.
Ja, genau. Und du hattest ja sozusagen meine Frage auch so ein bisschen zurückgespielt und meintest, ich kann es besser beantworten. Also nein, kann ich nicht, weil auch ich immer noch im Prozess bin, aber ich kann schon verstehen, was du meinst. Und tatsächlich kann ich aber abgleichen, wie meine Beziehung zu meinem Vater war.
Ja, ja.
Und ja. Kann da einfach hoffen, dass da noch Luft nach oben ist zu der Beziehung zu meinen Kindern, wenn wir denn alle mal erwachsen sind. Ne? Weil letztendlich muss man sagen, irgendwie begleitet man seine Kinder als Kind 18 Jahre lang, aber wenn es gut läuft, dann noch viel, viel länger im Erwachsenenleben. Und auch dann will man ja eine schöne Beziehung haben.
Total. Ich finde es ja ohnehin sehr, sehr spannend, irgendwie, dass wenn man über Eltern-Kind-Beziehungen redet, dann spricht man ja eigentlich fast nur über diese ersten 5, 6 Jahre und alles sozusagen, was so im Teenageralter dann ist, oder dann auch, ja genau, also Beziehungen von erwachsenen Kindern zu ihren Eltern, das ist eigentlich ein Nicht-Thema, komischerweise, obwohl es so wichtig ist. Deswegen glaube, habe ich ja vorher gesagt, ich glaube, oder ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass diese neue Offenheit, die gerade irgendwie in der Gesellschaft entsteht, irgendwie auch, also zum einen durch natürlich gesellschaftspolitische Anreize, wie jetzt in Elterngeld, aber auch, glaube ich, durch so einen Bewusstseinswandel in einer bestimmten Generationen, dass man es einfach so einen neuen Fokus gibt, weg von der Karriere, vielleicht hin zu sozialen Bindungen, dass das down the road irgendwie enorme Konsequenzen haben könnte. Und ich kann mir eigentlich kaum vorstellen, dass sie negativ sein werden, sondern eigentlich eher, dass es irgendwie tiefere, echtere, belastbare Beziehungen sein werden.
Da haben wir ja schon mehrfach so ein bisschen drüber gesprochen, dass es auch gesellschaftlich immer mal so ein bisschen knarzt im System, um das Ganze auch weiterzuentwickeln. Inwiefern stehen denn Politik oder auch die Gesellschaft sich selber so ein bisschen im Wege, um die neuen Rollenbilder und die Gleichberechtigung zu akzeptieren oder vielleicht auch zu fördern?
Also ich finde, es ist ja einfach so ein bisschen so widersprüchlich. Also die Politik agiert ein bisschen widersprüchlich, wenn man das so sagen kann. Zum einen gibt es natürlich total lobenswerte Initiativen wie jetzt Elternzeit, Elterngeld, die wirklich ja einen großen Unterschied machen. Also man kann ja meckern, aber ich habe ja vorher gesagt, also vor 2006 irgendwie waren es 3% und jetzt sind es 40% der Männer, die irgendwie Elternzeit nehmen länger, das ist ein großer Wandel. Gleichzeitig gibt es aber immer noch so politische Steuerungsinstrumente wie Ehegattensplitting zum Beispiel, das der in den Ende der 50er explizit sogar eingeführt wurde, um die Frauen wieder zurück ins Haus zu kriegen, nach dem Krieg. Also da gibt es irgendwie so interne Memos aus dem Finanzministerium damals, dass sagen, okay, wir müssen irgendwie so, wir machen jetzt das, weil das führt dazu, dass irgendwie die Berufstätigkeit der Frau irgendwie so ein bisschen weniger interessant wird, ökonomisch irgendwie, und dann können wir sozusagen die tradierten Rollenbilder irgendwie stabilisieren, jetzt mal paraphrasiert. Das heißt, wir haben einerseits dieses Elterngeld und andererseits haben wir so Ehegattensplitting, und eigentlich sind es zwei, widersprechen sich diese Instrumente. Und deswegen wäre es wahrscheinlich schon wichtig, irgendwie, dass man sagt, wir wollen wir formulieren einmal irgendwie eine Art von Vision irgendwie als Gesellschaft, irgendwie, wie wir uns das vorstellen, irgendwie, und dann versuchen wir irgendwie entsprechend irgendwie zu handeln, irgendwie auf der individuellen Ebene, aber natürlich auch auf der politischen Ebene. Das ist aktuell, finde ich, noch widersprüchlich, weil man irgendwie halt Angst hat, irgendwie jetzt sowas wie das, also die FDP weigert sich ja sehr, sehr stark, irgendwie das Ehegattensplitting abzuschaffen, irgendwie, obwohl sie ja in anderen Bereichen irgendwie sozusagen doch durchaus sehr, sehr liberal unterwegs sind. Also das ist schon spannend. Man möchte halt seinen Wählerinnen und den Wählern nichts wegnehmen. Ja, ich glaube, das ist einfach so eine Art angstgetriebene Politik. Und da wäre es natürlich schön, wenn man sagt, wir entwickeln eine positive Vision, wie wir das irgendwie alles machen, wir die Kinder betreuen, aber vielleicht auch irgendwie wir irgendwie in Zukunft auch bald unsere Eltern betreuen, irgendwie sozusagen also diese Care-Arbeit irgendwie stärker irgendwie in das gesellschaftliche Leben, in die Erwerbsarbeit irgendwie integrieren können. Da kommen, glaube ich, aber sehr, sehr große Herausforderungen auf uns zu. Was ich, vielleicht, wenn ich das, jetzt rede ich schon sehr, sehr lange, was ich sehr spannend fand, war eine Studie irgendwie aus den USA, die haben, das ist natürlich ein bisschen anderes Gesellschaftsmodell, die haben auch andere, da gibt es zum Beispiel überhaupt keine Eltern, kein Elterngeld für Väter irgendwie, und die haben aber untersucht, irgendwie wie sich sozusagen moderne, neue Vaterschaft, wie du vorher meintest, Marco, eigentlich auf politische Einstellungen auswirkt. Ja, und dann hat sich kam heraus, dass Männer, die sozusagen sich als neuer Vater verstehen, die irgendwie sich viel für ihre Kinder da sind, dass die interessanterweise progressiven politischen Vorschlägen offener gegenüberstehen als andere Männer, die so eher traditioneller leben. Also wenn es um so Klimaschutz ging oder um Waffengesetze, also Gesetze, die Waffenbesitz beschränken oder Migration, ne? Kam heraus, gibt eine ganz starke Korrelation zwischen irgendwie neuer Vaterschaft und irgendwie eine Art von Offenheit für nachhaltige Politikziele. Und das fand ich total faszinierend. Ja, das ist natürlich in den USA, an der politischen Kontext irgendwie, hat nicht sozusagen diese sozialdemokratische Grund, also nicht dieses europäische System, aber ich glaube, da steckt schon was drin. Also, dass man halt natürlich, wenn man sich als neuer Vater sieht, als moderner Vater, dass man dann nicht nur auch für seine Kinder irgendwie sorgen will, sondern möchte natürlich irgendwie auch, ist natürlich, hat auch ein Interesse daran, dass vielleicht die Kinder auch in einer lebenswerten Welt aufwachsen irgendwie und möchte entsprechend irgendwie politische Entscheidungen da unterstützen. Das ist ja ohnehin verrückt irgendwie, wie Menschen, aber das führt vielleicht jetzt ein bisschen zu weit, die Kinder haben und Enkelinnen irgendwie weiter irgendwie sozusagen den Klimawandel negieren können. Aber das aber ist ein bisschen anders.
Schöner Thema. Gedanke, ja. Tatsächlich irgendwie auch sehr positiv, ne? Dass man nicht nur für sich was tut, sondern natürlich auch für den Rest der Menschheit.
Ja, potenzialorientiert.
Ja, ja.
Genau. Nicht defizitorientiert. Und genau, aber das ist ja tatsächlich, und das ist ja, wenn man so möchte, nee, ist sogar echt der letzte Satz in meinem Buch, dass es einfach ein schöner Gedanke ist, dass sozusagen zu den Profiteuren und Profiteurinnen dieses Wandels einer gleichberechtigten Elternschaft oder einer modernen Vaterschaft, dass eben nicht nur man selbst zählt, sondern auch die eigenen Kinder, weil sie anders aufwachsen, weil ihre potenziellen PartnerInnen irgendwie anders aufwachsen und sie vielleicht einfach in Zukunft noch ein besseres Leben haben können. Das wäre doch eigentlich ein schöner Gedanke.
Ja. Ja. Perfekter Schlusssatz fast, ne? Außerdem wissen wir ja, dass gleich deine Kinder wieder vor der Tür stehen, wenn die Oma sie zurückbringt. Insoweit lassen wir das einfach so stehen und kommen zum Ende. Es gibt nämlich immer eine Abschlussfrage bei uns. Diejenigen, die unseren Podcast öfter mal hören, werden das wissen. Allen anderen erkläre ich es nochmal ganz kurz. Und zwar haben wir auf Spotify eine echte Papa-Playlist, die von Gast zu Gast anwächst. Jeder unserer Gäste darf sich ein Lied wünschen und das kommt dann sozusagen idealerweise auf diese, was heißt idealerweise, es kommt auf die Spotify-Playlist. Und das kann ein Lied sein, was dich persönlich geprägt hat. Das kann ein Lied sein, was zum Thema heute passt oder was dich auch als Vater irgendwie begleitet hat. Und ja, jetzt bist du dran, Tobias. Welches Lied soll denn auf unsere Spotify-Echte Papas-Playlist? Hast du eine Idee?
Na, also ich höre ja eigentlich so gut wie keine Musik mehr selber, sondern sondern nur noch über die Tony-Box irgendwie meiner Töchter. Und deswegen würde ich ganz stark irgendwie für einen Song von dem durchaus empfehlenswerten Sampler unter meinem Bett plädieren. Kennt ihr vielleicht, also wo so Indie-Musiker Kinderlieder neu schreiben. Und das heißt irgendwie Tee mit Eugenia. Und dann geht es darum, dass man einer kleinen Fee irgendwie einen Tee kocht. Und ich schicke euch den Link. Aber es hat einen ganz guten Groove. Also solange man den Text ignoriert, der ist ein bisschen Banane.
Ich glaube, das war die erste Ausgabe des Samplers, glaube ich, ne? Wo der Song drauf ist. Ich erinnere mich.
Absolut, ja. Ja. Wir haben auch gerade erst die fünfte Folge jetzt gekauft irgendwie und es ist einfach echt gut.
Okay. Ja. Aber das macht neugierig, besonders auf den Text. Also packen wir auf die Playlist und ich bin gespannt, was wir da zu hören bekommen. Ja, die Playlist gibt's bei Spotify, könnt ihr abonnieren, genauso natürlich wie diesen Podcast hier auf allen gängigen Portalen. Und ihr könnt uns auch schreiben, wenn ihr eine Frage habt zu den echten Papas oder zu dem Buch von Tobias. Und Flo weiß ja immer, an welche Adresse das dann geht.
Genau, an podcast@echtepapas.de, so wie immer.
Genau, und fast genug der Werbung. Also wir müssen, glaube ich, immer noch sagen, dass man uns gerne bewerten soll, nicht nur abonnieren, sondern auch bewerten. Und wir müssen an dieser Stelle natürlich auch noch sagen, kauft Tobias Buch. Das findet man in jeder Buchhandlung, aber Tobias, wo kann man dich sonst noch so finden, wenn man sich für dich oder fürs Thema Väter interessiert?
Genau, in den Bahnhofsbuchhandlungen natürlich. Und ansonsten bin ich am einfachsten zu finden, wahrscheinlich aktuell über LinkedIn, Tobias Morstedt. Kann man mich jederzeit anschreiben, freue ich mich über Feedback, auch tatsächlich Feedback über das Buch. Auch hier habe ich bislang zu viel Lob bekommen. Mich interessiert aber eigentlich Kritik immer mehr. Ja, also im Sinne von, was ist denn eigentlich Quatsch daran irgendwie oder was, worüber könnte man streiten? Das fände ich eigentlich noch spannender. Genau. Ja, ich würde sagen, Google me.
Good if you want. Ja. Sehr gut, das machen wir auf jeden Fall. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank, hat großen Spaß gemacht. Danke euch.
Und vielen Dank für dein Buch.
Keep up the good work. Ja, wir müssen weiter drüber reden. Ja, allein das ist schon eine Heldentat.
Genau. Aber wir geben uns die größte Mühe. Okay, genau. Dann vielen Dank. Alles Gute und vor allem gute Besserung an deine kranken Kinder.
Danke, danke. Bis bald. Okay.
Bis bald. Mach's gut.
Tschüss.